So, herzlich willkommen zu Imagine All the Agents. Ich freue mich tatsächlich sehr, dass der Ben heute hier ist. Ben Seibel vom CityLab in Berlin. Tatsächlich kennen wir beide uns persönlich noch gar nicht so lange, immer mal wieder über den Weg gelaufen und letztens auch mal ein bisschen in den schönen ersten Austausch gelangt. Aber die Birds und das CityLab und auch die Technologiestiftung, die damit assoziiert ist, die kennen sich tatsächlich schon lange und wir haben schon richtig coole Projekte zusammen machen dürfen. Und ja, deshalb freue ich mich, Ben, dass du da bist. Vielleicht erzählst du mir einfach aus deiner Sicht, wer du eigentlich bist, was dich umtreibt, weil ich glaube, du könntest das viel besser erzählen.
Ja,
Und
gerne.
dann haben wir gerade schon entschieden, wollen wir so ein bisschen rumnörden.
Ich freue mich drauf. Hallo, Klaas. Danke für die Einladung in deinen Podcast. Freue mich sehr. Habe auch schon deine erste Folge gehört. Und du hast es jetzt gerade schon so nett angeteasert. Tatsächlich verbinden unsere Organisationen ja schon eine längere Ge Geschichte. Vor allem, weil ich deinen Co-Founder, den Flo Domann, auch schon sehr lange kenne und darüber auch eine enge Verbindung zwischen den Birds on Mars und meiner Organisation, dem CityLab Berlin, entstanden ist. Wir sind auch ungefähr gleich alt, unsere beiden Organisationen, und
Okay.
haben, glaube ich, so eine ähnliche Wachstumsgeschichte hingelegt, sodass ich mit Flo auch immer viel so über solche Dinge sprechen konnte, wie das dann halt so ist, wenn man dann plötzlich, dann ist man 10 Mitarbeiter, dann ist man 20, dann ist man 40 und die ganzen Wachstumsschmerzen, die damit auch einhergehen und so, haben uns auch immer verbunden und da war er auch immer ein guter Gesprächspartner. Aber auch inhaltlich hat uns natürlich viel verbunden, die Birds und das CityLab, weil wir beide im natürlich Digitalisierung, KI-Bereich unterwegs sind. Deshalb vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also ich bin Direktor des CityLab Berlin, eines städtischen Innovationslabors hier in Berlin. Das ist unter dem Dach einer gemeinnützigen Stiftung, der Technologiestiftung Berlin, ein Projekt, das es seit 2019 gibt und das sich erstmal ganz grundsätzlich damit befasst, die digitale Transformation Berlins zu gestalten aus einer gemeinwohlorientierten Perspektive. Also wir sind eine gemeinnützige Einrichtung. Das heißt, uns geht es erstmal nicht darum, Geld zu verdienen mit der Digitalisierung, sondern sie so zu gestalten, dass sie vor allem den Menschen in der Stadt auch zugutekommt, dass auch zum Beispiel öffentliche Services, wir arbeiten sehr eng mit der öffentlichen Verwaltung zusammen, die uns auch ganz maßgeblich finanziert, unser Projekt, dass die auch den Sprung ins Digitalzeitalter und jetzt muss man ja auch sagen, auch ins KI-Zeitalter schaffen. Da gibt es bei uns viel Kompetenz. Wir sind inzwischen 45 Leute. Wir machen eigene Softwareentwicklungen bei uns, machen aber auch viel so Beratungsangebote, Unterstützungsarbeit. Wir machen sehr viel Veranstaltungen und Events, versuchen also auch öffentlich zu wirken, die Leute in der Stadt mitzunehmen. Genau, aber im Großen und Ganzen geht es eben immer um die Frage, wie können wir die Zukunft Berlins eigentlich gestalten? Sowas wie ein Innovationslabor im öffentlichen Sektor ist immer noch relativ ungewöhnlich, war vor allem damals 2019 ziemlich ungewöhnlich, als wir angefangen haben. Man kennt es aber vielleicht auch aus der Privatwirtschaft, ne? Also die Idee von solchen Laboren ist ja immer, Sachen auch schnell auf die Straße zu bringen, neue Ideen schnell in die Umsetzung zu bringen und dann wirklich zu verproben und einfach zu gucken, was passiert. Und dieser Ansatz war gerade im Bereich öffentliche Digitalisierung 2019, als wir gestartet sind, noch sehr, sehr neu. Da wurde also immer viel diskutiert, wie könnte man es machen? Alles ist sehr schwerfällig, ne? Diese alten Klischees, Deutschland kommt da nicht vom Fleck bei der öffentlichen Digitalisierung und so. Und unsere Idee war relativ hemdsärmelig, da so ranzugehen und zu sagen, ja, lasst uns doch einfach mal Zeug bauen und Zeug ausprobieren und vielleicht auch ab und zu auf die Schnauze fallen damit, aber eben einfach gucken, was passiert, wenn man Ideen in Kontakt mit der Realität bringt. Und so haben wir angefangen mit einem ganz kleinen Team und einer Handvoll Ideen und einfach schnell Prototyping gemacht, kleine Apps entwickelt, wo wir gedacht haben, die könnten doch nützlich sein, wenn es die gäbe und so. Und da einige waren dann auch da recht erfolgreich von und so sind wir dann immer weiter gewachsen und auch immer bekannter geworden und sind inzwischen, glaube ich, das größte Stadtlabor in Deutschland, das solche Arbeit macht.
Ja, krass spannend. Also wie du ja sagst, also wir haben ja auch an ganz vielen Stellen das auch mitbekommen, haben zusammen da auch Projekte machen dürfen. Und ich finde es schön, wie du das sagst, ja, dass ihr sagt, ihr seid ein Lab und ihr wart auch ganz früh dabei, diese Art sozusagen Räume zu schaffen für Städten, für Kommunen. Und du sagst ja damit auch, das hat halt Wert, ja. Und das braucht es auch, um so ein bisschen diese in so einen neuen Modus zu kommen, in so eine neue Energie, einen neuen Schwung zu kommen, gerade in so vielleicht verkrusteten Strukturen. Ich bin tatsächlich auch wieder, muss ich sagen, großer Freund von Labs. Tatsächlich, also das war so ein bisschen antiquiert, fast irgendwie auch ein Stück weit nicht mehr gewünscht. Also in meiner Welt gab es damals diese Big Data Labs und Data Science Labs, also erstmalig verstanden wurde, okay, hey, wir können mit Daten auch echt irrsinnig viel geiles Zeug machen, sozusagen. Und dann sind ja auch überall diese Labs entstanden, ja, auch in allen möglichen Unternehmen und so. Und das hat in weiten Teilen, glaube ich, im Rückblick nicht funktioniert, was aber nicht daran lag, dass irgendwie die Idee des Labs schlecht gewesen wäre, sondern es wurde, glaube ich, einfach an vielen Stellen maximal schlecht gemacht, ja. Und heute, beziehungsweise andersrum, deshalb habe ich da auch lange gar nicht so drüber nachgedacht, habe gesagt, ja, okay, wenn das jetzt in so einem Unternehmenskontext, und das ist so meine Welt, ja, wenn das so in der klassischen Wirtschaft nicht funktioniert, dann brauche ich jetzt auch nicht immer wieder sagen, ja, aber es wäre mal schön, ein Lab zu machen, wäre mal schön. Aber mit dem, was jetzt gerade KI möglich macht und jetzt auch gerade so zuletzt, wo wir ja nachher dann noch ein bisschen drüber plaudern, also was jetzt vielleicht diese agentische KI möglich macht und immer mehr möglich machen wird, und davon bin ich halt einfach 100% überzeugt, dass das radikal sein wird, was da auch an sozusagen neuen Möglichkeiten entsteht und damit faktisch auch an Veränderung notwendig wird, braucht es wieder Labs. Also bin ich fest von überzeugt, ja. Und deshalb finde ich das halt schön, wie du es erzählst. Ja, ihr schafft diese Räume, ihr braucht diese Räume, ihr müsst innovieren, ihr müsst auch gerade da innovieren, wo es vielleicht schwerfällig, wo es zu prozesslastig, wo es zu festgefahren ist. Und aber vielleicht kannst du da auch noch mal was sagen. Glaubst du auch, dass wir einfach wieder ganz viele Labs brauchen überall, um jetzt in dieser, sage ich mal, KI-Welt, die da sozusagen jetzt auf einmal irgendwie immer mehr erscheint und auftaucht?
Ja, es ist total interessant. Ich habe auch ganz viel Assoziation zu dem, was du jetzt eben gesagt hast. Denn also gerade auch dieses Scheitern von Innovationslaboren, das haben wir natürlich auch beobachtet und ganz viel auch reflektiert. So, ne? Und genau diese Entwicklung von alle wollen Lab haben und dann plötzlich heißt es, ne, hat eigentlich in den meisten Fällen nicht geklappt. Vielleicht dazu erst nochmal 2, 3 Sätze, bevor ich dann auf deine Frage komme. Also es gibt ja so diese Metapher mit dem Schnellboot und dem Tanker so ein bisschen, ne? Also so ein Innovationslabor steht ja in der Regel immer in Beziehung zu einer größeren Organisation, zu einem Konzern oder eben zu einer öffentlichen Verwaltung wie bei uns. Und da kann man sagen, ja, und das Lab ist so ein Schnellboot, das fährt dann halt schon mal voraus und guckt so sozusagen, wo ist es interessant, ne? Und der Tanker folgt dann. Aber das Problem ist, so ein Schnellboot kann den Tanker halt nicht ziehen. So, es kann halt so scouten, aber der Tanker muss sich dann schon noch selber bewegen. Und das haben, glaube ich, viele dieser Labore unterschätzt oder beziehungsweise der zum Beispiel Konzerne, die Labore entwickelt haben. Ja, da entstehen dann tolle Innovationen. Aber wie kriege ich die sozusagen übersetzt in meine Konzernstrukturen? Wie bekomme ich sie verstetigt? Und wie stoße ich dann wirklich ausgehend von den Laboren auch eine umfangreichere Transformation an? Das ist natürlich eine total schwierige Frage und die erfordert auch wirklich Lernbereitschaft und Lernfähigkeit, auch in den größeren Strukturen. Und ich will auch nicht sagen, dass wir das gelöst haben, ne, weil wir haben jetzt auch nicht die ganze Berliner Verwaltung irgendwie radikal modernisiert, sondern man kann Impulse setzen und Nadelstiche setzen. Und man kann, und das ist, glaube ich, eine schöne Verbindung zu dem Thema in deinem Podcast, Imagination sozusagen anfeuern. Ne? Also das Spannende an Labs ist ja, wenn sie gut gemacht sind, sie gehen sehr schnell den Schritt in die Praxis. Und was man dann merkt, ist, durch diesen Schritt in die Praxis entstehen ganz viele Ideen. Und ich finde, das wird manchmal unterschätzt. Es gibt ja auch diese Thinktanks, die, ne, wo man glaubt, wir schließen 10 kluge Leute ein und denken ganz intensiv nach über die Zukunft. Und viel besser ist es oft aber, kleine Schritte in die Praxis dieser Zukunft zu gehen. Und dann kommen sofort 100 neue Ideen und man sieht, ach so, so wie ich eigentlich dachte, geht's gar nicht. Aber dafür sehe ich jetzt, da gibt's ja einen anderen Weg, den habe ich vorher gar nicht gesehen und der ist vielleicht noch interessanter und so. Und genau dafür ist, glaube ich, sind Labs nach wie vor super, weil sie es halt ermöglichen, ohne zu viel Bürokratie, ohne super zähe Prozesse, einfach schnell diese Schritte in die Praxis zu machen und dann Dinge sehen zu können, die man vorher nicht gesehen hat. Das ist vielleicht auch die Parallele zu dem KI-Thema, wo das jetzt auch viel leichter geworden ist, schnell zum Beispiel Dinge zu bauen. Und ich denke darüber im Moment sehr, sehr viel nach. Zum einen sind wir natürlich auch Early Adopter von KI und andererseits empfinde ich das quasi fast schon ein bisschen als bedrohlich, dass unsere Kernkompetenz als Innovationslabor war es, schnell Dinge prototypen zu können. Ja, wenn die Verwaltung normalerweise ein IT-Projekt macht, dann hat es 2-3 Jahre Vorlaufzeit. Und bis dann ein Ergebnis da ist, sind 5 Jahre um. Und wir haben gesagt, wir bauen euch in 5 Wochen was. Das könnt ihr dann schon mal ausprobieren. So. Und das war ein mega Asset für uns und das war mega wertvoll. Und was wir jetzt erleben ist, jeder kann sich in 5 Minuten so einen Prototypen bauen. Also wir selber stehen plötzlich vor der Herausforderung zu sagen, uff, das braucht es vielleicht in der Form gar nicht mehr. Und total interessant, was wir jetzt gerade erleben, wir sind auch viel so, ich sag mal, so eine Schnittstelle in die Stadtgesellschaft. Also viele Leute engagierte Leute aus der Stadtgesellschaft melden sich bei uns. Und was wir jetzt sehen ist, ich glaube, das kann ich jetzt ohne Privacy-Verletzung mal als Beispiel erzählen. Gestern rief ein Dachdecker bei uns an, aus Berlin. Und dieser Dachdecker hatte vorher nichts mit Digitalisierung am Hut und meinte, er hat jetzt mit Vibe-Coding sich da so ein Tool gebaut mit Daten von der Stadt und da kann man jetzt über alle Dächer irgendwie was in Erfahrung bringen. So müssen wir gar nicht ins Detail gehen. Das Faszinierende war nur, dass diese Person das jetzt einfach selber gebaut hat und gesagt hat, ich habe jetzt mir eine Software entwickelt. Es hat auch nur ein paar Tage gedauert und es funktioniert und es tut das, was es soll. Und was mache ich denn jetzt eigentlich damit? So. Und ich glaube, das wird jetzt immer mehr kommen, ne? Dass auch solche Leute aus anderen Domänen, die aber die Probleme halt sehen, die sie haben, ob das jetzt ein Friseur ist oder ein Dachdecker oder sonst was, selber zu solchen Prototypern werden, wie wir es halt lange waren oder auch immer noch sind. Und es bedeutet auf jeden Fall auch für uns eine ganz grundsätzliche Disruption und auch eine Neuorientierung von dem, was wir eigentlich leisten und beitragen können.
Boah, jetzt hast du so viel in meinem Kopf angestoßen. Jetzt haben wir, glaube ich, auch alle Ebenen so übereinander gelegt, so strukturell, dann sowas wie Imagination, dann jetzt so dieses Ganze, was gerade so abgeht im Bereich Vibe-Coding oder wie ich es, glaube ich, besser noch formulieren würde, Agentic Engineering. Wo fange ich an? Also zum einen, ja, ich glaube, wir kriegen eine dritte Geschwindigkeit, im Moment zumindest mal in der Realität, ja, dass eben, wie du sagst, alle gerade anfangen. Und da habe ich mit dem Johannes Kleske, weiß nicht, ob ihr euch kennt, im letzten Podcast zugesprochen. Er hat das Gefühl, so über Weihnachten fing das an. Da hatten alle so ein bisschen Zeit und da war so das in aller Munde, Claude Code und so weiter. Und so seit Weihnachten sind alle nur noch so, oder nicht alle natürlich, aber ganz viele am Rumnörden und am Machen und Tun. Und auf einmal hast du überall diese, ne, diesen Vibe tatsächlich. Also das trifft es halt schon, dieser Begriff. So, und auf einmal entsteht überall ganz viel. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, haben wir da jetzt nicht eine dritte Geschwindigkeit? So Tanker, Schnellboot und also was ist noch kleiner und schneller als ein Schnellboot? Keine Ahnung, ja. Also irgendwie ein Schwimmer mit irgendeinem Außenbordmotor oder ein Schwimmer mit einer Rakete auf dem Rücken, keine Ahnung. Aber das ist jetzt ja erstmal da. Es ist aber im Moment natürlich auch ganz stark fokussiert auf das Thema Softwareentwicklung, ne? Also Dinge in Code bauen, ne? So. Ja. Und da habe ich jetzt halt zwei Dinge, wo ich, glaube ich, jetzt ja, spontan drauf rumdenke. Das heißt schon, ja, ich glaube auch die Labs müssen sich verändern. Ja, also ich glaube, die Tanker haben sich mit Hilfe von Labs dieses Speedboat geschaffen, um so ein Stück weit Inspiration zu bekommen, was möglich wäre, wenn man sich verändert und vielleicht auch ein Stück weit bewegt, so. Und ich glaube, die Labs müssen jetzt tatsächlich wieder sozusagen drumherum vielleicht sogar die so kleine Satelliten, also Schwimmer mit einer Rakete auf dem Rücken haben, die sozusagen ihnen wiederum Inspiration geben, was sie vielleicht in ihrem Speedboat verändern müssen. Das heißt, ich glaube, auch Labs müssen sich zumindest, wenn sie in Richtung Softwareentwicklung oder Richtung digitaler Prototypisierung gehen, ein Stück weit anders denken, vielleicht auch ein Stück weit schneller werden oder neu erfinden. Jetzt kommt das Aber, ich glaube, A ist ein Lab mehr als super schnell mal eben übers Wochenende entwickelte Software und B ist ein Lab grundsätzlich viel mehr als Software. Ihr wollt ja nicht Software prototypen, ihr wollt ja Zukünfte prototypen, ihr wollt ja Dinge zeigen, wie eine Verwaltung, wie eine Stadt zukünftig vielleicht anders, im besten Fall besser, was auch immer das dann heißt, funktionieren könnte. Und das Funktionieren schließt Software vielleicht ein, aber es ist ja nicht ausschließlich Software, oder liege ich da falsch?
Nee, du liegst absolut richtig. Und also nur um das auch nochmal klarzustellen, weil ich jetzt eben gesagt habe, ich finde das auch bedrohlich. Ich liebe es total. Ne? Also ich, bei mir läuft irgendwie gerade Cloud Code nonstop, während ich meine eigentliche Arbeit mache im Hintergrund. Und ich bin absolut begeistert, wie schnell man Ideen Realität werden lassen kann. Tatsächlich ist es aber, also ich sag mal, sowas wie Transformationskompetenz, jetzt auch in komplexeren Systemen, ne, was ein Lab ja auch dann sich aufbaut über die Jahre. Und wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, ich habe hier in 10 Minuten eine App gewipe-codet für die Berliner Verwaltung, dann muss ich der Person schon sagen, okay, Freundchen, jetzt setz dich erstmal. Jetzt erkläre ich dir mal, was es bedeutet, in der Berliner Verwaltung eine neue Software einzuführen. Also es ist schön, dass du die in 10 Minuten gebaut hast, aber der Prozess, der jetzt kommt, dauert trotzdem 2 Jahre, weil da geht es um Compliance, da geht es um IT-Sicherheit, da geht es darum, in welchem Rechenzentrum läuft das, wer kümmert sich denn darum, dass das geupdatet wird, und das sind ja ganz andere Fragen. Und also da hat man es dann auch mit Rahmenbedingungen zu tun, die, muss man natürlich auch sagen, auch noch überhaupt nicht auf das KI-Zeitalter vorbereitet sind. Also so ein Fachkonzept für eine Verwaltungssoftware, das wird noch in mehrfacher Ausführung auf Papier eingereicht. So, als wir unsere letzte Software gebaut haben, also wir haben ja so einen KI-Assistenten für die Berliner Verwaltung entwickelt, der heißt BearGPT, sozusagen ein datenschutzfreundliches GPT, dann war eine der Rückmeldungen zum Beispiel, ja, wo ist denn das Benutzerhandbuch dafür? Weil es eine Vorschrift gibt in der Berliner Verwaltung, dass eine Software mit Benutzerhandbuch ausgeliefert werden muss. Zwar gedruckt. So. Also das nur als ein Beispiel für, was da alles noch an Strukturen drumherum ist, die vielleicht zum Teil auch seit 20, 30 Jahren nicht mehr angefasst wurden. Und sagt, ja, das ist halt so. Dann hieß es, wie ist denn die Postadresse von dem Server? Also wo steht der denn genau? Und wir so, keine Ahnung, müssen wir jetzt erstmal rausfinden. Lauter solche Dinge, die man dann eigentlich auch nachziehen muss, und je größer und komplexer die Strukturen sind, desto länger dauert es natürlich auch, diese Rahmenbedingungen drumherum anzupassen, und da ist jetzt mal so ein schnelles Vibe-Coding eben nur ein Schritt in einer ganzen Reihe von auch sehr viel komplizierteren Schritten, die dann noch folgen, aber es ist eben trotzdem, wie du sagst, eine totale Superwaffe, um Imagination auch zu befeuern und um einfach zu zeigen, hey, guck mal, das ist auch jetzt möglich und warum machen wir es denn nicht so und so. Und das ist oft der erste Motivator, den es braucht, um dann diese anderen Veränderungen auch anzustoßen. Ne? Weil wenn ich jetzt in die Verwaltung reinlaufe und sage, ja, wir müssen jetzt mal die Rahmenbedingungen für IT-Einführung, oder in der Verwaltung heißt es noch IKT-Einführung, wir müssen die jetzt mal verbessern, dann sagen die Leute erstmal, ja, warum? Ich habe 1000 andere Sachen auf dem Tisch, warum ist denn das jetzt wichtig? Wenn ich da aber hingehe mit einem konkreten Prototypen, der mega gut ist, und denen sage, wollt ihr das haben? Wenn ihr das haben wollt, dann müssen wir das jetzt anpassen. Dann sagen sie, okay, dann rutscht das jetzt hoch in der Prio. Und dafür sind Prototypen natürlich genial.
Ja. Ja, 100% verstanden. Ist auch lustigerweise was, wo ich mich gerade vorhin noch mit einem guten Freund und Kollegen, der auch schon hier im Podcast war, dem Nils Anhalt, drüber unterhalten habe, der auch sagt, naja, ist ja alles ganz fein, dass wir jetzt auf einmal irgendwie alle Bock haben, so ganz schnell rumzunerden, rumzuviben, und dann entsteht irgendwie Software, aber das muss ja auch in einem System funktionieren. Und dann bist du halt in all diesen, ne, Abhängigkeiten und Rahmen und systemischen Anforderungen und einer Schnittstellen, und andere sind halt nicht so schnell wie du und so weiter. Und da ist ja eher die Frage, also zum einen, vielleicht nochmal anders gesagt, zum einen ist das ja nicht neu. Das ist ja so ein bisschen auch dieses Startup trifft auf Konzern Phänomen. Ja, ein Startup ist super weit und fragt sich auch ständig, warum macht ihr nicht einfach das, was wir hier haben? Das ist doch so geil und das verändert doch alles und damit werdet ihr so viel besser, schneller, könnt so viel neuen Wert generieren. Und die stoßen ja auch immer gegen die Wand. Ja, so, das ist, glaube ich, altbekannt. Und das Zweite, was mir dazu einfällt, ist, wenn das jetzt in Anführungsstrichen Hochgeschwindigkeitscharakter bekommt, ne, also dass, ich sag mal, wir gar nicht mehr über Startups reden, sondern irgendwie tausende einzelne Schwimmer jetzt mit ihren tollen Prototypen, ihren tollen Softwarelösungen um die Ecke biegen und auf so ein Unternehmen oder eine Kommune einprasseln und sagen, hier, guck mal, das ist doch geil und das könnt ihr alle machen, dann würde ich mal erstmal sagen, macht es das systemisch nicht besser so, weil es eher zu einer Überforderung führt. Und es führt, glaube ich, gleichzeitig zu sehr viel Frust, ja, was im Zweifel auch dazu führt, dass halt jetzt auch beispielsweise in irgendwelchen Verwaltungen oder in Unternehmen sich vielleicht dann auch immer mehr Leute sagen, ja, also ehe ich das hier durchgebracht habe und hier wirklich was verändert habe und so weiter, dann mache ich es doch für mich jetzt hier einfach mal schnell selber, dann hilft es mir wenigstens. Also ich sehe da auch die Gefahr von so einer neuen Generation und einem neuen Maß und tatsächlich auch einer fast schon Explosion von Wildwuchs, wenn auf einmal jeder, platt gesagt, egal wo an seinem Arbeitsplatz, anfängt, sich die Software zu schreiben, die er braucht. Und weil er weiß, dass alles viel zu lange dauert, bis er das vielleicht mal irgendwo in so einer Organisation etabliert hat, fragt er im Zweifel gar nicht mehr. Ja, und also du weißt, was ich meine. Also was ich eigentlich sagen will, ich glaube, das Phänomen ist grundsätzlich jetzt auf so einer Systemebene, auf so einer Marktebene und so weiter und mit den ganzen Teilnehmern nicht wirklich neu. Es beschleunigt sich höchstwahrscheinlich und verändert sich. Und gleichzeitig führt es aber, glaube ich, auch zu irgendwelchen systemischen neuen Problemen, ne? Wie so radikal viel schlechte Software, die aber gut genug ist, für einen selbst Probleme zu lösen. Weißt du, was ich meine? Ja,
total. Und ich glaube, wir haben auch noch nicht so ganz kapiert, dass sich natürlich auch der Wert von Software ändert, dadurch, dass sie jetzt so leicht zu bauen ist, ne? Also im Moment ist es noch so, ich baue jetzt was in einer Stunde, wo ich gesagt hätte, da hätten wir noch vor ein paar Jahren, hätten wir da einen Monat für gebraucht. So. Und dann ist man erstmal natürlich völlig hyped und denkt, das ist ja genial. Dann realisiert man aber, ach so, aber das kann ja jeder andere auch in einer Stunde bauen. Und dann dämmert es einem so langsam. Das ist jetzt vielleicht auch einfach nur noch das Äquivalent von einer Stunde Arbeitszeit wert, was ich da gerade gemacht habe, plus ein paar Tokens. Und dann muss man schon das natürlich alles neu justieren, wie du sagst, wenn es dann leichter ist für Personen, sich das einfach selber schnell bauen zu lassen, als zum Beispiel jemand damit zu beauftragen, ja? Oder wenn jetzt, um nochmal auf den Dachdecker zurückzukommen, der halt sagt, ich habe jetzt was Geniales gebaut, wie verkaufe ich das jetzt denn an alle anderen Dachdecker? Die ehrliche Antwort ist wahrscheinlich gar nicht, wenn jeder andere Dachdecker sich das auch in 10 Minuten bauen kann. So, dann kannst du das auch nicht mehr verkaufen. Also das ist das eine, was ich daran spannend finde. Und das andere, du hast diesen Frust angesprochen und die unterschiedlichen Geschwindigkeiten, also man kann schnell bauen und die Einführung dauert dann lange. Da sieht man, glaube ich, ganz gut, dass man aber auch an anderer Stelle, also zum Beispiel Thema jetzt Bürokratie, ja, klar, wenn der Einführungsprozess von Software in einem Unternehmen oder in der Verwaltung irre bürokratisch ist und am Ende vielleicht sogar noch irgendwie Papier gestützt und man muss noch 10 Meetings mit Leuten in Persona machen und so, dann dauert es lange. Im Grunde müsste die Geschwindigkeit da ja auch angepasst werden und man kann KI ja auch super nutzen, um Bürokratie zu beschleunigen und zu sagen, okay, ich muss jetzt 100 Seiten Fachkonzept zu meiner Anwendung schreiben, das macht aber jetzt auch Opus 4.6 für mich in 5 Minuten. Also auch da verändert sich natürlich was, aber und das klang ja bei dir auch schon so durch, das ist auch alles dünnes Eis. Also ich weiß nicht, ob ich ein IT-Sicherheitskonzept, was mir in 5 Minuten von Opus generiert wurde, ob das dann gut ist, nur weil es 100 Seiten lang ist, oder ob uns das irgendwann alles auf die Füße fällt. Also diese Kombi aus unkontrollierter Codequalität, dann die Compliance vielleicht auch noch von der KI machen lassen. Und dann stehst du irgendwann doof da natürlich in 3 Monaten, wenn dir alles zusammenbricht.
Ja, kann ich natürlich auch im Moment nicht beantworten, ne? Aber es ist natürlich vollkommen klar, also dass natürlich, solange wir als Menschen die Verantwortung tragen, und das werden wir aller Wahrscheinlichkeit noch über sehr lange Zeit tun, müssen wir diese Rahmen drumherum bauen, um eben sozusagen im Sinne von auch letztendlich die Verantwortung tragen zu können, was dann Compliance, Governance, Security, Quality, also all diese Aspekte natürlich betrifft. Und das sind natürlich immer langsamere, größere, prozessualere Themen und letztendlich etwas, was ein System grundsätzlich verlangsamt, aber ja aus gutem Grund. Das darf man ja auch nie vergessen. Also Prozesse sind ja nicht per se mies und schlecht und gehören alle jetzt weggeworfen, nur weil wir KI haben. Ganz im Gegenteil, wir müssen sie, glaube ich, radikal neu denken an vielen Stellen und wir müssen uns ein Stück weit auch auf vielleicht neue Geschwindigkeiten einstellen und einlassen. Aber wir brauchen das ja trotzdem. Und wie das dann genau aussieht und gestaltet wird, ist, glaube ich, ganz, 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 ganz schwer zu prognostizieren im Moment und schwer zu sagen, weil einfach auch der Geschwindigkeitsunterschied so eklatant ist, ne? Also das heißt, KI hört ja nicht auf, sich selbst zu überholen mit seinen Möglichkeiten und dem, was es theoretisch leisten könnte, in Anführungsstrichen, auch autonom oder fast autonom. Und gleichzeitig ist natürlich ein Veränderungsprozess und eine Veränderungsdynamik jetzt in der Kommune, aber das wird wahrscheinlich noch deutlich langsamer, oder in einem klassischen Wirtschaftsunternehmen ja auch immer noch nicht so wahnsinnig schnell. Ne? Mhm.
Und wenn du auf Ebene der Gesetzgebung zum Beispiel guckst, da hast du es nochmal ein Level langsamer. Ne? Also. Ja.
Aber auch da denke ich, das ist jetzt erstmal grundsätzlich gar nicht so neu. Auch wenn es vielleicht an ein paar Stellen sich nochmal beschleunigt, in Anführungsstrichen. Vielleicht haben wir aber auch nur das Gefühl, ja, vielleicht ist es im Moment auch noch so ein Phänomen, dass wir es einfach selber noch nicht richtig verstanden haben, was die Geschwindigkeit tatsächlich bedeutet und inwieweit wir da tatsächlich auch noch ein gewisses Augenmerk drauflegen müssen. Also das war auch ganz lustig, so Anekdote von meinen Wochenenden. Ich bin ja auch gerade voll am Rumnerden, ja, und bin halt in so einem Wipe-Coding Tunnel, ja, hatte da so eine Idee, eine agentische Band zu schaffen. Da möchte ich jetzt aber gar nicht so tief drauf eingehen, aber so gefühlt die letzten Wochenenden habe ich so pro Tag 20 Sprints durchgerockt. Ja, jeder Sprint dauert irgendwie eine Viertelstunde und dann muss ich mir schon wieder überlegen, was werfe ich jetzt so von meinem Backlog, was irgendwie schon wieder leer war, jetzt da als nächstes rein. Teils ohne zu hinterfragen, weil ich selber unter so einer Art Blow-Moment oder so eine Art Energiestand, dass ich gar nicht mehr hinterfragt habe. Ich habe doch so eine Art Feature-Creep dann natürlich entstanden und habe das da geballert, aber dann habe ich mich da mit einem Kollegen letztens noch unterhalten, der meinte, ja, und weißt du, was das Nervigste ist? Was machst du in der jeweiligen Viertelstunde?
Die Diskussion hatte ich auch schon neulich, genau.
Das ist halt so, sonst war deine, sag ich mal, Softwareentwicklung am Beispiel da wieder, war das so über Sprints getaktet von irgendwie 2 Wochen, da hattest du deine Dinger, die du irgendwie bauen musstest, da hattest du, ich sag mal, platt gesagt, ganz normale Arbeitsrhythmen, ja, so, du hast irgendwie dann und dann das gemacht, Mittagspause, dann hast du wieder was gemacht, dann hast du abends gesagt, das habe ich erfüllt, morgen mache ich das und so weiter. Und das beschleunigt sich teilweise, also wirklich jetzt überspitzt gesagt, auf eine Viertelstunde, weil sozusagen das, was ich selber da ja dann händisch tun muss, ja gar nicht mehr notwendig ist, weil eben das ganze Code-Schreiben, was ja bisher die Zeit gefressen hat, in Anführungsstrichen, das macht jetzt halt eine Maschine. Aber was mache ich denn in der Viertelstunde? Also ich habe hier am Wochenende, ich bin ja wie bescheuert durchs Haus getigert. Oh. Ich habe ständig irgendwie einen Snack in der Hand gehabt oder einen Kaffee. Das ist ja auch nicht gesund. Ja, also auf vielen Ebenen total ungesund. Und da ist jetzt natürlich auch so das, wo ich halt denke, ja, boah, da müssen wir auch selber jetzt erstmal mit klarkommen. Ja, das ist so wie im Entertainment-Bereich sind wir jetzt gewohnt, so alle paar Millisekunden durch irgendwie ein Insta-Feed zu swipen. Aber da muss ich auch nur konsumieren. Und jetzt muss ich auf einmal alle Viertelstunde irgendwie von meinem Backlog irgendwas in irgendwelche Agenten reinschaufeln und vielleicht auch noch irgendwie mit denen drüber diskutieren und einen Plan schmieden. Und dann habe ich auf einmal wieder eine Viertelstunde Zeit für den nächsten Snickers-Riegel oder sowas.
Genau, das ist ein Ausblick in die Arbeitswelt der Zukunft vielleicht. Ich hoffe nicht. Du hast jetzt gesagt, du willst nicht so sehr über diese Band reden, was, also vielleicht gibt es dafür auch Gründe, aber es interessiert mich natürlich schon sehr. Also vielleicht ist auch nicht dein konkretes Projekt, aber wir sind ja beide auch Musiker. Und also diese Frage von künstlerischer Produktion mit KI, ne, die ja auch bei den Birds habt ihr ja auch andere tolle Projekte dazu gemacht. Ich erinnere mich an diese artifizielle Muse und so mit Roman Lipski zusammen. Also früh das so ergründet und also, was mich interessieren würde, wäre jetzt deine Eindrücke aus dieser agentischen Band, weil mir fällt es schon sehr schwer, immer noch zu KI-generierter Kunst zu relaten. Und das ist, glaube ich, gar nicht nur so ein Qualitätsthema. Also, wenn du dir jetzt so irgendwie so Suno oder wie das heißt, da dieses Musik, mhm, ne, diese Plattform da anschaust.
Nutze ich auch, ja.
Da kommt ja dann schon so solide Popmusik irgendwie raus, wahrscheinlich besser als jetzt ein Anfänger das komponiert hätte. Aber das ist jetzt ja auch kein Zeug, wo man sagt, geil, das kommt jetzt in meine Playlist, sondern allein dadurch, dass man auch weiß, dass das gar nicht von einem Menschen gemacht wurde, empfinde ich das auch tatsächlich als weniger werthaltig. Ich habe das Gefühl, als gäbe es da dann auch für mich jetzt nichts zu entdecken, sozusagen in dieser Kunst, weil sie halt ja einfach nur so ein KI-Produkt ist. Also geht dir das auch so oder bist du richtig Fan von deiner Agentenband?
Tatsächlich kann ich das noch gar nicht sagen, ob ich Fan dieser Band bin, die ich da irgendwie durch Zufall jetzt irgendwie ins Leben gerufen habe. Das kann ich tatsächlich nicht beantworten. Ich erzähle gleich trotzdem ein bisschen, weil jetzt hast du es natürlich gefragt, jetzt muss ich natürlich antworten und ich glaube, es führt uns zu ganz ein paar sehr, sehr spannenden Anschlusspunkten, die ich auch gerne noch mit dir besprechen würde. Aber vorab gesagt, ja, ich weiß, was du meinst und ich tue mich tatsächlich auch schwer mit so rein KI-generierter Musik. Ja, also das kommt aber zum einen daher, dass ich aus dem Punk und Hardcore komme. Also ich bin Freund von einfach irgendein Instrument schnappen, was da irgendwie liegt, auf eine Bühne zu gehen und eher für eine gewisse Stimmung zu sorgen, das Emotionale und auch eine gewisse Haltung in der Musik auszudrücken. So, und das hat eigentlich mein ganzes Leben bestimmt. Bis heute, wenn ich Musik mache, ist das ausschließlich analoge Musik. Also ich spiele Schlagzeug, Klavier, singe. Das ist analoge Bandmusik, wie ich sozusagen von der Pike auf gelernt habe und einfach liebe und schätze. So, trotzdem habe ich mich auch schon immer mit digitaler Musik und irgendwelchen Digital Audio Workstation und Tonstudio, weil man hat ja auch nicht immer eine Band, man hat nicht immer Zeit. Ich bin aber unfassbar musikinteressiert auf allen Ebenen und habe mich damit natürlich auch schon gefühlt die letzten 20 Jahre beschäftigt. So. Und damit natürlich auch, was jetzt so diese ganze KI-Musik antrifft. Und Suno ist natürlich Irrsinn, also es ist vollkommen irre, was Suno leisten kann. Als Inspiration, aber auch als, ich sag mal, Produktionsschmiede. Ja, und da kannst du natürlich auch mit arbeiten, dir Dinge rausziehen. Aber es ist halt blutleer. Ja, es ist halt, wie du schon sagst, da steckt kein Mensch hinter, da steckt keine Seele hinter, da steckt keine Idee hinter. Das ist einfach nur beeindruckend generierte Musik. Die kannst du überall spielen, die kannst du überall hören und du wirst immer sagen, ja, ist gut. Aber eben auch nur gut. Aber eben auch nur gut. So, ja, so. Weil halt ganz viel fehlt, was, glaube ich, wie du ja selber auch sagst, es wirklich ausmacht, ja, zu einer Musik zu werden, die die Leute wirklich berührt, ja, und wirklich auch so auf ganz vielen Ebenen auch irgendwie Emotionen auslöst oder irgendwie sie interessiert oder. Punkt. Das vielleicht nur mal so als kleiner Rant gegen KI-generierte Musik beziehungsweise insgesamt sämtliche Mainstream-Musik, die es so gibt. Das muss nicht zwangsläufig KI-generiert sein. Aber jetzt zur agentischen Band. Also das ist ja gar nicht entstanden als Idee, jetzt eine agentische Band zu bauen. Die Idee war tatsächlich, dass ich vor jetzt 3-4 Wochen wieder Lust hatte, ja, weil gerade alle gerade wieder Bock haben, so ein bisschen Wipe zu coden und Agentic Engineering zu machen. Ich habe das irgendwie letztes Jahr schon mehrfach gemacht und als das Thema gerade so hochpoppte über Andrew Capathy damals, der diesen Begriff Wipe Coding so ein Stück weit irgendwie über Social Media gestartet hat, da habe ich angefangen. Das war natürlich radikal. Ja, also ich fand Wipe Coding damals radikal, wo ich sagte, okay, das ist irre. Das ist ja irre, dass man hier auf einmal Software mit natürlicher Sprache erstellen kann und die funktioniert. Das ist ja revolutionär. Und dann hatte ich das ausprobiert, dann war ich aber auch wieder durch damit, weil ich bin ja nicht, sage ich mal, von der Profession her Softwareentwickler. So. Dann habe ich im letzten Herbst, glaube ich, das nochmal ausprobiert. Da war ich eher genervt von diesem ganzen Wipe-Coding-Kram, weil irgendwie haben die über die Monate dann in diesem Battle, der da draußen passiert, so alle möglichen neuen Features bekommen und dann haben die angefangen, sich selbst zu testen und dann haben die das gemacht und das und dann wurden die gefühlt langsamer und haben 1000 Sachen gemacht und im Hintergrund ratterten immer nur die Credits, ja, so. Und da war ich eher genervt. So, und jetzt habe ich halt wieder angefangen und hatte tatsächlich als erstes Projekt gesagt, naja, im Proberaum sind wir oft nur zu zweit, ich brauche so eine Backing-Band. Und das war so meine Vorstellung, ja, so, und da bin ich ja im Thema Vorstellungskräfte, ja, ich brauche eine Vorstellung. Und so über so eine einfache Frage formuliert, was wäre denn, wenn wir eine KI-Backing-Band hätten? Das war mein Ausgangspunkt. So, und dann bin ich damit rein in Wipe-Coding-Umgebung. Ich nutze da halt jetzt Rapplet, aber es ist vollkommen egal, was du nutzt. Und bin da relativ unbedarft rein. Ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die dann anfangen, Specs zu schreiben oder mit Gemini oder ChatGPT noch irgendwie eine Spec schreiben. Ich bin einfach im Dialog mit Rapplet im Planungsmodus, wie das dann heißt, im Plan-Mode, haben wir gemeinsam die Spec geschrieben. Dann hat er das Ding durchgerockt. Der war schon nach 20 Minuten fertig und ich hatte meine erste Backing-Band. Die hat funktioniert, ja, also Sound generiert. Ich konnte verschiedene Parts anlegen, Strophe, Refrain, ich konnte eine Schlagzeugrhythmen auswählen, ich konnte Bassspur und Bassläufe auswählen, ich konnte irgendwie Akkordfolgen für Keyboards sogar auswählen und so weiter, nach 20 Minuten, also ohne Witz, 20 Minuten. Und ich dachte, okay, das ist jetzt so, das hat mich jetzt ja dann doch wieder maximal positiv beeindruckt. Dahinter steckt jetzt auch das Opus 4.6, was echt gerade einfach die Welt erobert. Einfach ein absoluter Quantensprung ist, auch wenn es nach so einer minimalen Model-Update klingt. So, jetzt habe ich viel geredet. Aber was ich eigentlich sagen wollte, so, und dann war das irgendwie fertig und dachte, ja, okay, Wipe-Coding wieder verstanden. Das ist echt ein Quantensprung. Krass, da muss ich jetzt auch als Birds on Mars oder jetzt mit meinem neuen Side-Project Rabbits einfach, das muss ich einfach jetzt, ne, das muss ich einfach irgendwie für mich jetzt reflektieren, damit arbeiten. Und dann hatte ich über Nacht auf einmal die Idee, boah, was wäre denn, wenn ich nicht nur eine Backing-Band hätte, sondern wenn ich jetzt irgendwie sage, ich habe nur so einen leeren Proberaum und da werfe ich einfach so Agenten rein. Und die sollen einfach selber entscheiden, was sie für Musik machen und dann sollen die es einfach endlos spielen. Das war wirklich die initiale Idee, das war einfach nur so ein bescheuerter, spontaner Einfall. Und dann dachte ich, ja, probieren wir es doch mal aus. Und dann habe ich genau nur das, diese total bescheuerte Idee in Rapplet, ich glaube, reingesprochen und gesagt, hier komm, das stelle ich mir gerade vor. Behalt bitte die Middleware, also unsere Audio-Generierungs-Engine, schmeiß das Frontend von dem Ding jetzt komplett weg, schmeiß alles andere weg, was du nicht brauchst. Und bau mir das. Und dann haben wir noch so ein bisschen Ideen-Ping-Pong. Ja, wie könnte das denn aussehen? Und welche Musiker? Und was musst du noch so können? Aber das war relativ wenig. Und dann ist er wieder losgezogen, platt gesagt. Und nach einer halben Stunde war das Ding fertig in einer ersten Version. Und es hat funktioniert. Und da war ich natürlich erstmal wieder geflasht. Und die Grundidee, und das ist jetzt das, wie gesagt, zum einen war es für mich ein privates Projekt, Agentic Engineering weiterhin auszuloten. Ne, zu wissen, was geht nicht, wie gut geht, wie kann ich vielleicht damit auch gut zusammenarbeiten. Das zweite ist natürlich das Thema Agenten selbst, weil mich das natürlich sehr umtreibt. Ja, Stichwort Imagine all the agents. Was passiert da? Und diese Agenten, die ich da gebaut habe, in Anführungsstrichen, und die Musik machen, also jeder Agent ist ein Musiker, der hat ein Persönlichkeitsprofil, der hat ein Skillprofil, der hat Instrumente, die er beherrscht, das ist in einem Skillfile hinterlegt. Jeder Musiker schreibt ein Memoryfile mit, also je oft er gespielt hat und mit wem er zusammengespielt hat, wird memorisiert. Und beim Start einer neuen Probe, wenn die sich sozusagen zusammenwerfen in dem Proberaum, fangen die an, über einen Bussystem sich darüber zu unterhalten, was sie denn überhaupt spielen wollen. Das wird ein Stück weit zufällig initialisiert, aber die Diskussion selber hängt davon ab, was sie für Präferenzen haben, was sie für eine Persönlichkeit sind, welches Instrument sie spielen, was sie memorisiert haben und dann tauschen die sich aus und treffen kollektiv die Entscheidung, was sie spielen wollen. Dann starten sie damit und während sie spielen, wie im Proberaum, ja, fangen sie an, sich weiter zu unterhalten. Wechsel mal auf F und hey, super, mach mal weiter. Nochmal 8 Takte, weißt du so? Und dann machen die das, die stimmen sich weiter ab. Und dann hast du einen kontinuierlichen Flow of Music von diesen Agenten mit ihren jeweiligen Skills. Aber wie sich das sozusagen über die Zeit verändert, das entscheiden sie selber, indem sie einfach sozusagen komplett kollaborativ in diesem Austausch sind. Und das hat schon viel auch von diesem Agentic AI, wie es heute diskutiert wird. Sie nutzen quasi Tools, sie haben ihr Skillset, sie haben eine Memory und so weiter und machen das. Und jetzt höre ich wirklich gleich auf, aber der letzte Punkt ist das jetzt für mich eine Band? Ist das für mich jetzt agentische Musik? Ist das überhaupt Musik? Keine Ahnung. Ja, im Moment ist es für mich vor allen Dingen erstmal eine ganz neue Art Musik produzieren zu lassen, nämlich eben als diesen kontinuierlichen Flow, der dadurch entsteht, dass ich irgendwelche Softwareagenten, je nachdem, wie sie gerade so drauf sind, mal überspitzt gesagt, sozusagen ändert. Es ist für mich ein sehr, sehr komplexer Sequencer, weil ich habe auch ein MIDI-Out-Interface, also die Agentic Band hat im Browser für jeden dieser Agenten einen eigenen MIDI-Out und ich habe gestern erst ein Video gepostet, was heißt gestern, ich weiß nicht, wann ich diesen Podcast starte, vor ein paar Tagen ein Video gepostet, wie ich meine Musikinstrumente, die hier im Raum bei mir stehen, über meine Agenten steuern lasse. Also meine Agenten spielen ein E-Piano von Nord und spielen irgendwie einen Digitakt Drumcomputer und spielen noch irgendwie einen Bass-Synthesizer hier in meinem Raum. Und damit ist es natürlich schon, ja, eine Art Musikinstallation. Und ich nenne es halt ein Kunstprojekt. Es ist ein, für mich ein Kunstprojekt, was einfach mal zeigt, okay, wie könnte Musik klingen und funktionieren, wenn sie von Agenten untereinander verhandelt wird und gespielt wird. Punkt. Mhm. Unfassbar viel geredet, aber du hast es
gewollt. Hochinteressant. Ja, ja, nee, genau, ich habe es gewollt. Ich finde es super spannend und würde es jetzt natürlich auch gerne mal hören. Also sind das alles dieselben Modelle oder hat jeder Musiker auch zum Beispiel ein anderes LLM dahinter?
Tatsächlich sind die Musiker selber gar nicht LLM-basiert. So groß hier halt nicht. Ne? Also die nutzen ein LLM, um in gewisser Weise ihr Skill-Profil zu schreiben und das Memory-File zu schreiben, so schon. Aber die Musikgenerierung läuft tatsächlich rein simpel über so eine fette JavaScript-Library. Mhm. Die kann Sample-Based-Files abspielen, die kann einfach selber elektronische Musik erzeugen. Und was ich aber gemacht habe, und das ist schon auch, und dann ist das hinterlegt, genau, und dann ist das hinterlegt, und dafür habe ich sehr viel Google-Suche, Deep Research angestoßen, tatsächlich mit großen Libraries von Musikpatterns für verschiedene Stilrichtungen und Chord Progressions für verschiedene Stilrichtungen. Das heißt, da ist sozusagen eine Riesenauswahl. Und je nachdem, welches Skill jemand hat und welches Persönlichkeitsprofil, Kompetenzen hat er auch Style-Vorlieben und wählt dann halt dynamisch aus eben diesem jeweiligen Riesenpool von Patterns und Chord Progressions. Und was ich jetzt aber gerade baue, und das ist das Spannendste, tatsächlich, das ist aber auch noch im Moment in der Erprobungsphase ist, dass ich dann auch mit Hilfe von Gemini einfach mal versucht habe rauszufinden, naja, jetzt ist das alles noch so Western-Style-Music. Was wäre und die ja auf unserer Sozialisierung und unserer kulturellen sozusagen Herkunft basiert. Wie könnte denn eine KI-kulturelle Herkunft aussehen? Und das habe ich halt recherchiert und da kamen dann ganz spannende Ansätze raus, die natürlich eher aus der Mathematik kommen. Sowas wie banal noch euklidische Algorithmen, aber auch irgendwie so komische Blabla-Broko-Bäume und irgendwie Fraktale natürlich und all sowas. Und da habe ich jetzt tatsächlich auch mit Hilfe von Rapplet mir quasi eine agentische Musikgenerierungsengine noch gebaut, die man auch auswählen kann als sozusagen agentische Musiker, die dann auf dieser Art Musik und Rhythmen generiert. Und das ist spannend, neu und klingt aber auch nicht so dystopisch und destruktiv und dissonant, wie man vermuten würde. Mhm. Als eben auf so mathematischen Harmonielehren und mathematischen, sich repetitiv wiederholenden Strukturen basiert. Und das ist auch ganz spannend, das ist so das zweite Rabbit Hole, in dem ich gerade bin. Also das macht es nicht besser, ja, aber du hast auch danach gefragt. Und jetzt höre ich auf. Also ich werde es mit dir teilen. Die agentische Band geht demnächst als erste Early Alpha raus. Ich schicke dir den Link, spiele damit rum und dann bin ich mal gespannt, was draus wird. Wie gesagt, es ist.
Dann kann ich quasi rund um die Uhr mich da reintunen und hören, was wo sie gerade sind. Ja,
das kannst du machen. Das geht.
Super. Ja, nee, es ist spannend natürlich auch als so eine Art emergentes Verhalten. Ne? Also man kennt das ja auch von so Game of Life oder so. Also dadurch, dass dann mehrere Agenten sich auch aufeinander beziehen, dann schon schnell wahrscheinlich eine hohe Komplexität auch entstehen kann. Also wäre zumindest die Hoffnung. Ich war bei sowas immer wieder auch ein bisschen enttäuscht. Also gut, mit Musik habe ich es noch gar nicht probiert, aber wir haben es sicher alle mal so experimentiert, sowas wie man lässt verschiedene Agenten miteinander sprechen. Ne? Oder so zum Beispiel, ich hatte mal so ein Quatschprojekt zu eine Psychotherapie für Bots, ja. Also du hast sozusagen einen Bot, der ist ein Therapeut, und dann kannst du einen anderen Bot dahin, kannst deinen Open Claw hinschicken und sagen, geh mal in Therapie, so. Und dann führen die halt ein Gespräch und der eine Bot hat halt tatsächlich dann so ein gewisses, der hat halt so eine psychotherapeutische Methodik hinterlegt und so, stellt dann so Fragen und versucht dann aus dem anderen Bot irgendwie was rauszukitzeln und so. Würde ich aber zum Beispiel sagen, klang jetzt als Idee geiler, als es der Umsetzung war, weil die Bots in dem Moment, wo sie miteinander in Interaktion getreten sind, das ist relativ schnell so abgeflacht in so ein recht langweiliges, auch konformistisches Gespräch. Ne? Also man hat das Gefühl, da spielen jetzt zwei Bots eine Rolle, um die man sie gebeten hat, und benutzen dann halt zum Beispiel die einschlägigen Buzzwords, damit es so klingt, als sei es zum Beispiel ein psychotherapeutisches Gespräch. es kommt am Ende aber gar nichts Interessantes bei raus, weil es eben doch nur eine Simulation eines Gesprächs ist und kein richtiges. Und das aber nur als Beispiel für, ich glaube, man kann, indem man so Bots Kunst machen lässt, auch tatsächlich ganz viel darüber lernen, wie KI funktioniert. Also nochmal auf einer anderen Ebene, ne? Also wo auch Grenzen sind zum Beispiel, wo die Musik halt vielleicht doch eintönig wird, wo sie sich irgendwann doch in dem immer gleichen Loop verlieren und sich halt nicht trauen, mal auszubrechen und zu sagen, wir machen jetzt mal was ganz anderes oder so. Liest man ja ab und zu mal auch solche Geschichten, wo es dann heißt, und dann ist die KI völlig abgedreht und keine Ahnung, vielleicht zappen wir morgen in deine Band und dann machen sie wirklich Doom Metal oder Noise oder so, obwohl du sie nicht darum gebeten hast. Aber meine Erfahrung bislang war meistens eher nicht, sondern meistens wird es eher so seicht und tendenziell eher Richtung Mainstream und nicht Richtung Extreme. Und das ist ja wahrscheinlich auch so gewollt, wie diese Systeme gestaltet sind. Aber finde ich auf jeden Fall einen spannenden Ansatz, zu versuchen, KI so quasi um die Ecke zu verstehen, indem man sie zum Beispiel Kunst produzieren lässt und sich dann mit den Kunstwerken auseinandersetzt und sich dann auch überlegt, was fehlt denn da vielleicht auch noch im Vergleich zu einer menschlichen Vorstellungskraft zum Beispiel.
Ja, spannend. Also A, spannend, die Idee, die du da hattest, ja, so auch so im Rückblick auf so eins der Urprojekte von KI, Eliza, so, dass man da gibt es, glaube ich, auch, das machen gerade ganz, ganz viele, da gibt es, glaube ich, ganz viele Ansätze. Finde ich aber auch alle total charmant und spannend und sehe es halt wie du, ne? Also die sind alle gerade noch sehr, sehr freundlich immer in allen möglichen Interaktionen und Verhalten. Und das ist natürlich auch der Plan, ja, weil je freundlicher sind sie sind, desto mehr Spaß macht es dir, desto länger bleibst du am Ball, desto mehr zählt im Hintergrund der Token-Counter mit. Der Sebastian, der im ersten Podcast war, von Masumi und Sokosumi, der arbeitet gerade daran an Opinionated Agents, also der will den Agents tatsächlich über knallhartes System-Prompting einfach Meinung beibringen und Haltung und auch eine Art Widersprechen im Zweifel. Da wollte er jetzt die nächsten Wochen mal was irgendwie wieder raushauen, da bin ich sehr gespannt. Und ich sehe es halt, wie du halt sagst, auch, ne? Also für mich ist das im Moment ein Vehikel geworden innerhalb von 2 Wochen. Also diese agentische Band gibt es ja nicht länger als 2 Wochen. Also vor 2 Wochen hatte ich diese bescheuerte Idee und jetzt ist das Ding in Anführungsstrichen fertig und es gibt irgendwie eine Website und das ist irgendwie so eine Art Arts Project und ich spreche jetzt mit ein paar Leuten, die es ausprobieren wollen und ich werde es freigeben und so weiter. Aber da sind wir wieder bei Lab. Für mich ist auch das so ein kleines Lab, wo ich für mich jetzt selber merke, das ist so ein Experimentierfeld, wo, wie du halt schon sagst, ja. Also ich kann Musik jetzt als Experimentierfeld nutzen, um einfach mal ein bisschen über agentische Kommunikation oder Multi-Agentensysteme nachzudenken und mir neue Inspiration zu holen. Ich kann selber auch schauen, welchen Einfluss nehmen gewisse Dinge auf dieses System. Ja, wie kann wirklich eine Art Memory funktionieren? Also wie schaffe ich es wirklich, dass Musiker, die sie sind und Musikerinnen, meine Agenten sind natürlich sozusagen ein beliebiges Geschlecht, lernen die auch über die Zeit und schaffen ihre eigenen Präferenzen und Erinnerungen über die Proben, die ihnen richtig Spaß gemacht haben. Weißt du, wo du sagst, alles ist geil. Du gehst aus der Probe und sagst, boah, das hat so einen Spaß gemacht, war so geil und das lag nicht nur am Bier. So, und das, dass man das sozusagen auch memorisieren kann und wenn ich das natürlich sozusagen, das über die Zeit, und dafür muss ich es halt immer mal wieder laufen lassen, wenn ich irgendwie merke, okay, eigentlich ist immer alles gleich geblieben, trotzdem machen die was ganz anderes und es klingt irgendwie das, was ich vor 2 Wochen schon mal gehört habe, weißt du, sowas. Aber das ist so im Moment einfach auch nur so ein Experimentierfeld und wie gesagt, es ist ein Spiel- und Spaßprojekt, es ist letztendlich Art, ja, irgendwo. Ich will auch auf keinen Fall eine Art professionelle Software rausmachen, habe überhaupt keinen Bock drauf, viel zu anstrengend. So, und mich triggert es halt, weil es ganz viele Fragen stellt, ja, die mich halt jetzt interessieren, die mich auch interessieren im Kontext von Rabbits, also meinem neuen Vehikel da für die Imagination Economy. Ja, also das triggert gerade an allen Ecken und Enden. Und aber lass uns mal aufhören, über meine Agentic Band zu sprechen. Ich möchte, wir haben ja auch nicht mehr so ewig viel Zeit. Wir haben uns ja heute, ich habe ja gesagt, ich will nicht jetzt 3 Stunden sprechen oder so wie Lex Friedman oder so üblicherweise und andere. Nochmal zurück zu diesem Podcast. Imagine All the Agents. Und zu dem, was ja euer Auftrag ist oder was ihr so als, wie ihr euch als Lab natürlich jetzt, wie du ja selber sagst, ihr müsst euch auch ein Stück weit weiterdenken, ihr müsst jetzt auch gucken, was heißt das, was da draußen passiert im Bereich KI für euch selber, fürs Prototyping, fürs Lab-Sein sozusagen als Schnellboot eben für die Stadt Berlin und die öffentliche Verwaltung in Berlin. Wie sieht denn deine Zukunft aus, wenn du sie dir ein Stück weit agentischer oder AI-driven vorstellst? Was ist das, was dich da gerade bewegt? Oder wo geht das denn hin?
Ich fand es wirklich nie schwerer, das zu sagen. Und auch wenn ich jetzt auch schon weit über 10 Jahre mich professionell damit beschäftige, habe ich, glaube ich, wirklich noch nie einen Moment erlebt, der sich so disruptiv angefühlt hat wie jetzt gerade. Also man wirklich sagt, keine Ahnung, was in einem Jahr ist. Keine Ahnung, ob die Sachen, die wir jetzt gerade bauen, in einem Jahr überhaupt noch gebraucht werden. Also das ist wirklich crazy. Wenn man jetzt aber den Kontext von uns anguckt, also öffentliche Verwaltung oder ich sag mal auch die Schnittstelle zum Beispiel von Staat und BürgerInnen, kann sich da natürlich auch ganz krass was verändern und wird sich wahrscheinlich auch verändern. Das Stichwort Bürokratie hatte ich am Anfang schon mal genannt, als es um Compliance geht. Aber es ist natürlich, also KI könnte eigentlich eine wunderbare Bürokratie-Überwindungsmaschine sein. Ja, also weil sie genau diese Übersetzung auch von meiner Lebensrealität in eine irgendwie klobige Amtssprache zum Beispiel ganz easy bewältigen kann. Und halt, also wir sind jetzt ja schon nicht mehr weit davon entfernt, dass ich meinem KI-Agenten sage, weiß ich nicht, ich habe ein Kind bekommen, stell mal bitte Elterngeldantrag für mich. So. Und ne, nicht mehr nur, dass der KI-Bot einem dann nützliche Tipps gibt, sondern dass der Bot einfach sagt, alles klar, erledige ich für dich so. Und ich glaube, das wird jetzt kommen. Ich glaube, das wird auch in den Consumer-Agenten, ich weiß nicht, ich wollte dich eigentlich auch noch fragen, ob du einen Open Claw laufen hast. Ich habe noch keinen, aber ich habe schon viel drüber gelesen, auf jeden Fall. Also dass diese Art von persönlichen, auch selbstlernenden Assistenten und so, das wird jetzt natürlich kommen. Und die werden dir ja genau diese Aufgaben auch abnehmen, früher oder später. Eine Versicherung abschließen, einen, weiß ich nicht, Wohnsitz ummelden, den ganzen Scheiß, den man halt so machen muss. Und das wird, glaube ich, kommen. Und die Frage ist, wie sieht das eigentlich auf der anderen Seite, also zum Beispiel im Bereich der öffentlichen Verwaltung aus, die ja immer etwas schwerfälliger dann auch auf diese Veränderungen reagiert. Und ich führe da gerade viel Gespräche, auch mit Verwaltungsbeschäftigten über agentische KI, erzähle so, worüber wir gerade nachdenken oder wie wir so die Zukunft da sehen und frage dann aber auch immer, seid ihr darauf eigentlich vorbereitet? Also seid ihr darauf vorbereitet, wenn nächstes Jahr 100.000 Open Claws mit dem Gesetzbuch unterm Arm, ja, kommen und Anträge bei euch stellen und Widerspruch einlegen, wenn ihr die Anträge ablegt und besser noch die Gesetze kennen, als ihr Mitarbeiter sie kennt. Was macht ihr denn dann? So, ne? Und da muss man natürlich auch eben auf dieser Seite sozusagen im Backend des Staates gucken. Müssen wir da auch Agenten einsetzen. Da gibt es auch tatsächlich Projekte, jetzt auch im Bundesministerium für Digitalisierung, dass man sich mit agentischer KI jetzt auch auseinandersetzt, zum Beispiel in der Sachbearbeitung, ja, also Anträge prüfen zum Beispiel, kann ja theoretisch auch ein Agent machen, wobei es da auch noch Fragen zur Rechtssicherheit natürlich zu beantworten gibt. Aber das wäre eigentlich denkbar, dass wir da auf so eine Art Agenten-zu-Agenten-Kommunikation umschalten. Also der Open Claw von dir sagt, okay, muss jetzt Arbeitslosengeld beantragen, landet dann bei einem Verwaltungsbot, der sagt, ja, hallo, ich bin hier für die Verwaltung zuständig, was willst du? Und dann sagt dein Bot, ich habe hier einen Mandanten, ich habe hier einen Menschen, der braucht das und das. Und dann sagt der Verwaltungsbot, okay, dann brauche ich von dir aber das und das. Und dann gibt ihm der Bot das und dann sagt der Verwaltungsbot vielleicht, ja, das reicht mir aber nicht. Oder es ist leider, wir haben das Gesetz geändert, das geht jetzt nicht mehr. Und dann dürfen die sich miteinander sozusagen meinetwegen auch in einen Rechtsstreit gehen, bis einer aufgibt. Und das sind so Strukturen, mit denen wir es, glaube ich, zukünftig zu tun haben werden oder zumindest Fragen, über die wir nachdenken müssen. Und idealerweise gelingt uns das so zu gestalten, dass es natürlich eine echte Entlastung ist für Menschen auf beiden Seiten der Kette, also für die Bürger, die sich nicht mehr damit rumärgern müssen, aber natürlich auch für die Menschen, die in der Verwaltung arbeiten und auch Besseres zu tun hätten, als händisch irgendwelche Sozialleistungsanträge durchzuprüfen, immer wieder gleich. so dass dann idealerweise mehr Zeit frei wird für sinnvollere Aufgaben, was ja, kleine Fußnote, bei jeder technischen Revolution immer die Hoffnung ist, dass sie uns von nerviger Arbeit befreit und mehr Zeit für schöne Dinge. Ich glaube, das war bei Karl Marx auch schon so, dass er diese Hoffnung hatte. Leider hat sie sich meistens nicht erfüllt, weil der Kapitalismus meistens sich neue Dinge ausgedacht hat, wie er uns Menschen noch ein bisschen aussaugen und belästigen kann, damit wir nicht zu viel Freizeit haben, die wir einfach für Müßiggang verwenden können. Aber man darf die Hoffnung ja nicht aufgeben.
Ja, ja, also gehe ich alles mit, verstehe ich alles. Ich habe halt wieder so, also ich glaube auch, dass das natürlich jetzt auch im Moment die Zukunft ist, die wir uns alle ein Stück weit erzählen oder die uns erzählt wird, ja, und die uns so ein bisschen in diese Zukunft zieht, ja, dass halt immer mehr agentische Systeme untereinander halt einfach alle möglichen, immer komplexeren Aufgaben für uns lösen und das bewirkt natürlich ganz viel. Mit Johannes wiederum im letzten Podcast war dann auch so der Punkt halt, den er halt immer sagt, naja, wenn wir da erstmal wären, ist ja höchstwahrscheinlich auch alles gut. Und er ist eher interessiert an dem, was passiert denn bis dahin, wenn wir eben so Hybrides haben. Ja, also ein paar Dinge funktionieren schon komplett agentisch zwischen beiden Seiten. Andere funktionieren eben noch nicht. Andere funktionieren irgendwie, sollten funktionieren, machen aber Fehler oder haben noch irgendwie 1000 Ausnahmen und so weiter. Und mich da letztens auch mit dem Verbraucherschutzministerium und Verbraucherschutzzentralen unterhalten. Da war ich zu so einem Panel eingeladen und die sagen auch, also die haben ja auch das, was du jetzt sagst. Ne? Was passiert denn, wenn alle jetzt ankommen und haben irgendwie alle Gesetze verstanden und prasseln auf einmal auf irgendwelche alten, antiquierten Strukturen? Bei denen ist halt auch so, nur dass jetzt halt die Menschen sich vorher irgendwie komplett aufmunitionieren über ChatGPT, die Fragen eigentlich schon selber beantworten, sind dann aber irgendwie unschlüssig oder verstehen nur die Hälfte und kommen mit diesem gefährlich gesammelten Halbwissen dann in die Verbraucherzentralen, wo die Mitarbeitenden dann natürlich A, überfordert sind und B, auch ständig unter so einem Rechtfertigungsdruck stehen, weil die müssen sich jetzt auf einmal rechtfertigen, dass ihr Wissen besser ist als das, was ChatGPT sagt, was vielleicht in Teilen einfach falsch ist. So, also das ist, fand ich ganz spannend. Und das erinnert mich an meinen Vater. Da gab es den Begriff der Flickschusterei. Und Flickschusterei war damals in seiner Welt, er war Elektrosanitärheizung, hatte seine eigene Firma, klassisch Handwerk. Und für ihn war diese große Disruption die Baumärkte. Weil die Baumärkte führten dazu, dass auf einmal alle Leute dachten, sie könnten alles selber. Und sind dann in Baumärkte gefahren, haben sich alle möglichen Sachen geholt, haben dann versucht, zu Hause ihre Heizung zu reparieren, eine Toilette zu installieren, irgendwie einen Fußboden zu verlegen, Fliesen an die Wand zu werfen und so weiter. Und mein Vater wurde immer dann gerufen, wenn es halt nicht geklappt hat. Und sozusagen diesen Quatsch wieder aufzuräumen und wieder ordentlich zu machen, das ist Flickschusterei. Ja, so in der Sprache, aus der ich komme, im Lippisch Platt oder wo auch immer das herkommt. Und das ist halt auch dieses, und ich glaube, dass wir uns darauf vorbereiten müssen. Also ich glaube, wir müssen uns höchstwahrscheinlich weniger auf so eine perfekte, idealisierte Zukunft sozusagen vorbereiten, wo das auf einmal alles da ist und funktioniert und wir uns dann den Luxus leisten können, die Frage zu beantworten, boah, was machen wir jetzt mit unserer ganzen freien Zeit? Ich glaube, wir müssen lieber auf diese, gibt es auch den Begriff der mundane futures, auf diese dreckigen, banalen, alltäglichen Zukünfte vorbereiten, in denen eben nicht alles funktioniert und in denen wir in komplett beliebig zusammengewürfelten Konstrukten, Systemen sonst was agieren müssen.
Gehe ich absolut mit. Also klar, man braucht, glaube ich, solche Visionen immer, damit man was hat, worauf man so hinarbeitet. Aber dein Szenario ist sehr viel realistischer. Und genau dieses, also im Moment ist es so, ja auch so, viele Leute benutzen ja auch KI nach wie vor noch gar nicht, ne? Und da hast du natürlich dann auch einfach so ein zunehmendes Ungleichgewicht. Also die eine Seite hat sozusagen hier ein super Tool an der Hand und die andere nicht. Und aber so passiert natürlich auch Disruption. Die andere Seite wird dann mehr oder weniger genötigt, das dann vielleicht auch zu benutzen. Also jetzt mal ein Beispiel zu nennen, jemand pitcht mir ein Konzept, hat sich einen, weiß ich nicht, genialen Zehnseiter überlegt, beziehungsweise eben gerade nicht überlegt, sondern von Opus sich schreiben lassen und steht damit bei mir vor der Matte und möchte da eine qualifizierte Einschätzung von mir als Person haben. So, dann lese ich da zwei Sätze, dann checke ich, okay, das ist ein KI-generiertes Dokument, dann lese ich den Rest ganz sicher nicht, ja, sondern was ich dann mache ist, dann werfe ich das selber in Opus und sage, lies das mal für mich und fasse es mir mal zusammen. So, an dem Punkt, ne, kann man das eigentlich, also kann man auf das Konzept auch verzichten, weil es hat ja eh nie ein Mensch gelesen. Da könnten wir jetzt auch gleich zwei Agenten miteinander reden lassen. Ist dann aber für mich sozusagen schon Selbstverteidigung, weil ich ja mit dieser Komplexität umgehen muss. Also wenn jemand anders mir in 5 Minuten 300 Seiten Buch generiert und damit viel weniger Zeit für das Schreiben benötigt hat, als ich für das Lesen benötigen würde, dann stimmt da irgendwas nicht. Dann lese ich das aber in der Regel auch nicht. Und ich glaube, das ist genau dieses, was du jetzt meinst mit diesem, dass es noch an allen Ecken und Enden knirscht. Die einen nutzen schon KI, die anderen versuchen es noch mit den alten Werkzeugen irgendwie zu bearbeiten, diese ganzen KI-Sachen, kommen dann aber natürlich nicht hinterher, weil die Masse so zunimmt. Ich habe jetzt Beispiel genommen von KI als einer Bürokratie-Überwindungsmaschine. Ich habe neulich aber auch das umgekehrte Beispiel gehört, ganz gruselig, dass es eine KI gibt, die in der Lage ist, auf sehr hohem Niveau so Einsprüche gegen Bauvorhaben zu formulieren. Und das heißt, in deiner Nachbarschaft soll ein Haus gebaut werden, du hetzt deine KI los und die formuliert dir eine 1A rechtssichere Anklage sozusagen. So, und die muss ja auf der anderen Seite dann auch wieder jemand bearbeiten. Das kostet Geld, das kostet Ressourcen, das verzögert vielleicht das ganze Projekt. Also so gesehen kann KI auch zu einer Bürokratieaufbaumaschine werden, wenn man nicht aufpasst. Und ich glaube, das ist genau dieses Gerumpel oder diese Flickschusterei, die du jetzt meintest, dass wir das natürlich immer gleichzeitig haben. Oder man sagt ja so schön, die Zukunft ist schon da, aber sie ist ungleich verteilt. Und ich glaube, so ist es bei den KI-Systemen auch. Und das ist tatsächlich, darüber haben wir jetzt heute nicht gesprochen, aber natürlich immer auch ein bisschen eine Teilhabefrage. Also, ne, wer nutzt denn diese Systeme? Wer kann es sich auch leisten? Also ne, die Free Accounts sind dann auch limitiert, wenn man komplexere Aufgaben machen will, wird es schnell auch teuer. Ja. Und auch so ein Open Claw, also ein Grund, warum ich noch keinen habe, ist, dass mir Leute sagen, na, wenn du den vernünftig benutzen willst, musst du schon so 20 Euro Tokens am Tag irgendwie rechnen, wenn der die ganze Zeit durchläuft. Okay, das ist relativ teuer. Also wir können uns auch eine dystopischere Zukunft vorstellen, in der einige Leute immer 5 Mega-Agenten in der Tasche haben, die sie sich halt ein paar Tausis im Monat kosten lassen und damit alle anderen sozusagen platt machen, die sich das nicht leisten können. Also das sind, glaube ich, genau solche Fragen. Also auch darauf müssen wir uns einstellen, weil solche technischen Revolutionen verlaufen ja in der Regel auch nicht reibungslos. Und leider, muss man sagen, bleiben immer auch Leute auf der Strecke und gibt immer auch Verlierer bei diesen Entwicklungen. Ne? Also das sollte man auch nicht schönreden, finde ich, sondern im Gegenteil sollte man da eigentlich genau hingucken, ja, was man da machen kann.
Das finde ich ganz toll. Das finde ich ist auch ein schöner Abschluss. Ich würde jetzt auch sagen, ich würde mal alles kurz zusammenfassen einmal und dann bin ich mir ganz sicher, dass das nicht das letzte Gespräch war, sondern de facto wirklich das erste. Gerade jetzt der Schluss nochmal, auch dieses philosophische, gesamtgesellschaftliche, politische, was mitschwingt, das sind ja auch Themen, mit denen du dich ja auch neben deinem Job massiv beschäftigst und auch studiert hast und da ganz viel gemacht hast. Das wäre auf jeden Fall auch nochmal eine Folge wert. Ich nehme erstmal mit, also Bürokratie, Überwindungs- oder Aufbaumaschine, Fragezeichen, finde ich ganz spannend, finde ich tatsächlich schön, dann die Frage, beziehungsweise eigentlich haben wir gesagt, es braucht Labs und neben den Labs eben vielleicht auch Schwimmer mit irgendwie Raketen auf dem Rücken, also das sollten wir hochhalten, diese Fahne für Labs, um einfach Dinge neu explorieren zu können, selbst wenn man aussehen, in die wir uns bewegen. Ich nehme mit, dass wir viel zu viel über agentische Band gesprochen haben. Das tut mir leid, aber du hast gefragt. Ja, das werde ich das werde ich in den nächsten Podcast dann auch nicht mehr machen müssen. Ich glaube, ist jetzt erstmal grundsätzlich verstanden, das Konzept. Aber ich nehme vor allen Dingen mit, dass, ja, und da sind wir uns ja einig, dass das, was gerade passiert, unfassbares Potenzial hat in sowohl positive als auch gegebenenfalls schwerwiegende Richtungen, dass es auf jeden Fall ein Stück weit jetzt beginnt gefühlt, beziehungsweise jetzt nochmal eine neue Stufe eintritt mit diesen ganzen neuen Modellen, die wir haben, mit diesem ganzen Thema Agenten und dass wir jetzt, glaube ich, alle gut dran tun und das macht ihr beim City Lab, das machen wir bei Birds oder Rabbits, einfach ja, dabei zu sein, ein Stück weit das zu lernen, auszuprobieren, vor allen Dingen ein bisschen Bock für diese Themen zu entwickeln vielleicht, ja, also gerade auch einfach mal machen, ohne zu wissen, ob alles gleich irgendwie wertvoll ist oder zu irgendwas führt. Ich glaube, es ist genau eine Zeit, die jetzt gerade ist, und damit kann man Leute auch, glaube ich, noch abholen, und das ist vielleicht so der Abbinder für heute. Ich glaube, ja, man muss aufpassen, dass wir die Leute mitnehmen alle und natürlich alle auch irgendwie einen unterschiedlichen, sage ich mal, Startpunkt haben, aber die Zeit ist immer noch eine gute, um jetzt anzufangen, auch viele ein Stück weit mitzunehmen, einzusammeln, partizipativ sozusagen einzubinden in all das, was da eben passiert, weil wir sind ja immer noch ganz am Anfang. Davon bin ich fest überzeugt. Also die Geschichte von KI ist noch überhaupt nicht zu Ende erzählt. Und wie hat letztens jemand gesagt, nie war KI so schlecht wie heute. Es wird auch sozusagen noch vielleicht spannender, noch besser, noch irgendwie was auch immer. Du weißt, was ich meine. Und deshalb ist das vielleicht auch der Aufruf an uns alle, lasst versuchen, möglichst viele mitzunehmen auf dieser Reise und eben Mensch und Maschine gemeinsam in die positiven Zukünfte zu bringen.
Ganz schön. Genau. Vielen Dank, Klaas. Hat Spaß gemacht. Und ich glaube auch, es ist auch die beste Zeit, um zu lernen und sich damit auseinanderzusetzen. Also die Möglichkeiten sind ja da, und darf auch eigentlich niemand mehr sagen, ich kapier's nicht, weil auch das kann einem KI ja erklären, was man nicht kapiert. Da kann man in den Dialog gehen und relativ schnell Fortschritte machen. Ich habe es auch bei Leuten in meinem Umfeld gesehen, auch bei nicht technisch affinen Leuten, die sich da schnell reingefuchst haben. Es macht ja auch einfach total Spaß. Also kann ich nur unterstreichen, mitmachen lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall. Und trotzdem auch mal kritische Distanz bewahren.
Das ist so eine super Kampagne für Berlin, die kannst du gleich mitnehmen. KI, Doppelpunkt, mitmachen lohnt sich. Damit beenden wir diesen Podcast. Ben, vielen lieben Dank. Es war mir ein Fest und eine Ehre. Wir sprechen uns wieder. Mach's gut.
Danke. Ciao. Schwierig fand.